Predigttext für den heutigen Sonntag, Rogate betet, steht im Johannesevangelium und wir finden ihn in Kapitel 16, die Verse 23 bis 32. Ich lese wie so oft nach der Hoffnung für alle, Johannes 16, 23 bis 32. Während seiner Abschiedsrede kurz vor Ostern sagte Jesus zu seinen Jüngern: Am Tag unseres Wiedersehens werden alle eure Fragen beantwortet sein. Ich sage euch die Wahrheit, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr euch nicht auf mich berufen, wenn ihr etwas von Gott erbeten habt. Bittet ihn, und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Bisher habe ich das, was ich euch sagen wollte, anhand von Beispielen erklärt. Aber schon bald wird das nicht mehr nötig sein. Dann werde ich euch ohne Bilder und Umschreibungen zeigen, wer der Vater ist. Von diesem Tag an werdet ihr euch auf mich berufen, wenn ihr zu ihm betet. Damit meine ich nicht, dass ich den Vater bitten muss, euer Gebet zu erhören. Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, ich war beim Vater und bin in die Welt gekommen, und jetzt verlasse ich sie wieder, um zum Vater zurückzukehren. Seine Jünger erwiderten: Jetzt redest du klar und deutlich zu uns, ohne Gleichnisse und Bilder. Nun haben wir erkannt, dass du alles weißt. Du kennst unsere Fragen, noch ehe wir sie dir gestellt haben. Darum glauben wir dir, dass du von Gott gekommen bist. Jetzt glaubt ihr? Tatsächlich? Fragte Jesus. Ihr sollt nämlich wissen, die Zeit wird kommen, ja sie ist schon da, in der man euch auseinandertreibt. Ihr werdet euch alle in Sicherheit bringen und mich alleine lassen. Aber auch dann werde ich nicht allein sein. Denn der Vater ist bei mir. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, Gott ist nur ein einziges Gebet weit von uns entfernt. So sagt es die jüdische Schriftstellerin Nelly Sachs. Nur ein einziges Gebet von uns entfernt. Das heißt doch, wenn wir beten, ist Gott da. Dann ist Gott, auch wenn wir ihn nicht sehen, auch wenn wir ihn vielleicht nicht fühlen, auch wenn alle unsere Sinnesorgane und unsere Gemütsstimmung sowieso versagen, gegenwärtig. Er ist da. Ob unsere Antennen darauf programmiert sind oder nicht, er ist da, wenn wir zu ihm sprechen. Um das Beten geht es selbstverständlich auch im Predigttext des Sonntags Rogate, der lateinisch auf Deutsch eben betet oder noch genauer sogar bittet heißt. Aber wie immer, wenn es um Imperative, Befehle, Aufforderungen geht, neigt so ein Typ wie ich dazu zu blockieren. Ach du meine Güte, nun werde ich auch noch zum Gebet aufgefordert. Wie der ehemalige Kölner Kardinal Meißner, der mal von einem Seniorenkreis gebeten worden ist, das Tischgebet vor einem Kaffeetrinken zu sprechen. Und er sah sich den Kuchen an, ahnte wohl schon, dass er ihm nicht schmeckt und sagte: zicke, zacke, alle Mann ran. Große Entrüstung machte sich breit, die sah er natürlich, grinste und sprach: unter 5 Euro bete ich nicht, meinte den Kuchen gegenwärt. Naja. Nicht, dass jetzt jemand meint, ich würde das Tischgebet madig machen wollen. Ganz im Gegenteil. Ein Dank an Gott, ein Innehalten. Danke, dass du heute für mein täglich Brot sorgst, ist wichtig. Wir wissen, dass ein Tischgebet alles andere als inzwischen normal ist, auch unter Christen. Aber keine Bange, ich werde jetzt keine Umfrage dazu starten, obwohl mich das schon reizen würde. Zu Hause kein Thema. Kantine? Naja, nicht unser Thema, obwohl es zu Rogate gehört. humorvoll gehe ich das Thema lieber an. Mir fiel bei der Predigtvorbereitung nämlich folgende, vielleicht ja auch schon bekannte Geschichte ein oder eher ein Witz. Besuch ist zu Hause, das Essen wird aufgetragen und der fromme Gastgeber, Vater des Hauses, sagt, so, bevor wir essen, wollen wir noch miteinander beten. Daraufhin ein ganz erschrockener Gast, wie, stimmt was nicht mit dem Essen? So nach dem Motto, ja, beten tun wir auch vorm Essen, aber nur, wenn es Pilze gibt. Warum karikiere ich? Weil es an Rogate und in diesem Predigttext nicht um Anstand und Sitte, auch nicht um fromme Angewohnheiten geht. Aller piep, 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 wir haben uns alle lieb. So wichtig es ist, dass das auch immer mal wieder deutlich gemacht wird. Aber das ist nicht Rogate, das ist was anderes. Sondern es geht bei Rogate, beim Gebet, beim Bittet, wenn es um Gott im Namen Jesu geht, um die Beziehung zu Gott. Und zwar um eine bleibende Beziehung. Um das Gebet, wie es mal jemand so schön formuliert hat, als Atem der Seele. Ein Atem der Seele, die ohne das Gespräch mit Gott verdürren würde, vertrocknen würde, wie derzeit unsere Pflanzen im Garten, wenn wir sie nicht gießen. Weil der Mensch, weil wir eben nicht vom Brot allein lebt. Jesus weiß das, wenn er in den sogenannten Abschiedsreden des Johannesevangeliums das Beten noch einmal hervorhebt. Ich bin Johannes so dankbar, dass er sozusagen, ich habe es häufiger schon erwähnt, in seinem wohl letzten und sehr späten Evangelium all das nachholt, was die ersten drei nicht vergessen haben, aber was ihnen nicht so wichtig war oder vielleicht auch nicht so präsent war. Wir erinnern uns, bei Matthäus ist das Beten schon ganz wichtig in der Bergpredigt. Kapitel 5 bis 7. Ganz in der Mitte, Kapitel 6, seine Rede vom Beten, die dann mit dem Vater unser endet. Johannes fällt auf, Moment mal, kurz vor Schluss hebt er die Bedeutung des Gebetes noch einmal hervor und das aus gutem Grund. Weil das Gebet das persönliche Gespräch Jesu ersetzen muss. Ja, wie? Er redet zu den Jüngern. Die haben ihn 3 Jahre lang jeden Tag alles fragen können. Wunderbar, ne? Beneidenswert. Das müssen die sich jetzt aber abgewöhnen und trotzdem lernen, wir können weiter mit ihm reden, aber er ist nicht mehr da, jedenfalls nicht mehr so, wie wir es gewöhnt sind. Muss wohl wichtig sein, dass man in einer Beziehung, wenn sie auch über die Distanz weiter leben und vertieft werden soll, im Gespräch miteinander bleibt. Beten als antike Form von Skype? Jesus hebt die Bedeutung des Gebets hervor als die Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu bleiben. Darum geht es. Manchmal hat man ja so das Gefühl, Gebet wird zur Pflichtübung oder naja, das, was ich sage, bleibt doch ohnehin an der Decke hängen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass das Gebet mich immer wieder neu animiert, mit Gott im Gespräch zu bleiben, weil diese Beziehung zwischen Gott und mir so wichtig ist, weil sie mein Leben bestimmt, weil er der Regisseur meines Lebens ist. Und dabei kommt es überhaupt nicht auf die Wohlgesetztheit der Formulierungen an, ob ich laut oder leise spreche, ob ich es im Sitzen, im Knien, mit erhobenen Händen oder an der roten Ampel mit der Hand am Steuer tue. Beziehung leben mit Gott geht nicht anders als exklusiv über das Gebet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, meint das Gebet. Es gehört zu den wirklich schöneren Erfahrungen für mein Dienstleben als Pastor zu erleben, dass das Gebet tatsächlich Kraft hat. Da mag man psychologisieren und naturwissenschaftlich forschen, was da vielleicht auch an biochemischen Prozessen im Hirn abläuft, in Verbindung mit meinem vegetativen Nervensystem. Klar, das ist doch schön zu erforschen, was passiert eigentlich, wenn wir was tun. Das ist ja auch ein Auftrag, den wir von Gott haben. Aber letztlich können wir hier nicht empirisch vorgehen, aber etwas erleben, freilich auf der Erfahrungsebene. Aber ich kann es euch sagen, weil ich nun ständig mit Leuten im Kontakt bin, die mir solches oder auch solches mitteilen und immer wieder auch dankbar sind für die Kraft des Gebetes. Da gäbe es jetzt unzählige Beispiele, aber ich gucke in eure Gesichter und weiß, ihr wisst, was ich meine. Zuletzt natürlich auch bei einem Menschen, der 3-4 Tage gar nicht mehr bei Bewusstsein ist und dessen Hand man nur noch halten kann, bevor er dann den letzten Atemzug nimmt, und doch zu wissen, hier ist eine Beziehung zu Gott, die keine Worte mehr braucht. Und dass es dann eben nicht mehr die ach so schönen Worte des Pastors sind, der ja professionell beten kann, sondern die wunderbar bewährten Gebetsworte der Bibel, die trösten, wenn die schwachen Lippen zum Beispiel am Ende des Lebens nur noch versuchen können, einen Text wie Psalm 23 nachzubuchstabieren. Und wenn ich ihn dann selber langsam und sehr akzentuiert spreche, höre dann nur noch ein Flüstern und auch nur noch auszugsweise, aber das reicht. Mein Hirte, grüne Aue, nichts mangeln, bleiben immer da. Wenn die Seele und der zerbrechliche Mensch sich einhüllt in dieses alte Gebet eines Menschen, der Gott vertraut hat, sich einhüllt in diese gewohnten Worte wie in einen warmen, geborgenen Mantel. Du erquickst meine Seele. Genau darum geht es im Gebet, um den Atem der Seele und wenn es der letzte Schnaufer ist. Zurück zum Text. Jesus bereitet hier also seine Jüngerinnen und Jünger darauf vor, dass die Zeit kommt, da sie ohne ihn leben müssen. Jedenfalls ohne seine unmittelbare und sichtbare Nähe und ohne seine Worte, die er direkt zu ihnen spricht, wie in den letzten 3 Jahren. Ganz wichtig, uns das ins Bewusstsein zu fühlen, denn das kennen wir so nicht. Wir sind schon immer aufs Gebet angewiesen, um in Beziehung zu ihm zu bleiben. Er sagt es ihnen, ich sage es in meinen Worten nochmal, wenn nichts mehr bleibt, wie es war, wenn ich nicht mehr bei euch sein werde, dann könnt ihr immer noch und immer wieder in meinem Namen zu Gott beten. Er wird euch geben, was ihr braucht. Ich finde es immer wieder faszinierend und so auch hier, wie Jesus zum Seelsorger der Seinen wird. Wenn nichts mehr so ist, wie es war, dann könnt ihr in meinem Namen beten. Das heißt, es kann euch stärken oder trösten in einer Krankheit, in der Trauer, in einer Angst vor Krieg, vor Armut, vor Hilflosigkeit, vor Einsamkeit. Wie gut ist es, wenn wir dann beten und sein armes, zerbrechliches Leben Gott anbefehlen können. Aber werden wir nicht einseitig. Nicht nur die Not lehrt beten, wie schon der Volksmund weiß. Jesus ermutigt die Seinen hier in der Tat auch, um das zu bitten, was sie sonst brauchen. Die Psychotherapeutin Hannah Wolf, viele werden das kennen, aber es passt wunderbar, schrieb am Ende ihres Lebens in dem Büchlein Der eigene Weg, übrigens eine Literaturempfehlung nach wie vor. Sie schrieb in diesem Buch Der eigene Weg am Ende von einer Begebenheit des Bittens aus ihrem Leben. In großer Hungersnot im Krieg fragt sie ihre Mutter bei einem Spaziergang: Mama, kann der liebe Gott eigentlich Brot backen? Die Mutter etwas verlegen: Ja, das kann er, aber er hat jetzt im Krieg sicher Wichtigeres zu tun, als Brot zu backen. Aber die Kleine hört nicht auf zu drängeln, weil sie Hunger hat. Was kann da bitte schön wichtiger sein als Brot? Sie sagt: Ich glaube, der liebe Gott wird uns Brot backen. Und schließlich: Mutter, schnell, wir müssen jetzt sofort nach Hause, der liebe Gott hat uns bestimmt schon Brot gebacken. Und sie stürzt die Treppe zu der kleinen Wohnung und das Dach hoch und findet oben vor der Tür ein Brot. Mutter, Mutter, der liebe Gott hat Brot gebacken. Zeitlebens, schreibt sie, blieb ihr klar, wenn ich ihn bitte, dann hilft Gott, Gott hört mein Gebet. Natürlich auch dann, wie sie dann schreibt, wenn man viel später erst erfährt, dass das Brot von einem Nachbarn war, der 2 Lebensmittelmarken bekommen hatte und eben ein Brot davon für diese alleinstehende Frau mit Kind benutzt hat. Und das gilt natürlich auch dann, wenn wir wissen, dass wir alle wohl schon Gott ganz konkret eine oder mehrere Bitten vorgetragen haben, die so nicht erfüllt worden sind. Wohl wahr. Bittet Gott um alles, was ihr braucht. Bittet Gott in meinem Namen, sagt Jesus. In diesen Formulierungen scheint ganz Entscheidendes zu stecken, damit daraus jetzt nicht nur eine billige Zauberformel wird. In Jesu Namen beten, das heißt auch, dass die Gebete, die wir sprechen, die Bitten, die wir ihm vorlegen, im Geist Jesu gesprochen sein sollen. In seinem Namen beten heißt also, aus dem Evangelium heraus zu beten. Also beten aufgrund dessen, was Gott in Jesus für uns grundsätzlich schon getan hat. Und daraus können wir die Anliegen unseres Dankes und Bittens ganz konkret ableiten, wenn sie darin konform sind. Noch zu schwammig, ich drehe den Spieß um, ich glaube, dann wird's deutlicher und auch sehr viel markanter. In Jesu Namen beten verbietet es aber andersherum Einzelnen oder auch Gruppen, um ihre nationalen, kulturellen, ökonomischen oder gar konfessionellen Vorteile zu beten. Das verbietet sich. Beten im Namen Jesu ist immer offen für die weltweite Perspektive, den weltweiten Horizont des Reiches Gottes, seine großen Hoffnungen und auch Ängste. Beten in Jesu Namen ist darum grundsätzlich frei von Egoismus, in welcher Form auch immer. Und das ist eine ganz wichtige Grundhaltung des Betens. Und gerade heute erlaube ich mir zu sagen, nicht nur des Betens, sondern auch, wenn man in einem Wahllokal kurz davor ist, ein Kreuzchen zu setzen. Beten im Namen Jesu ist frei von Egoismus, in welcher Form auch immer. Und lebt auch immer aus dem Vertrauen, dass Gott die Seinen lieb hat und aus Angst und Enge erlöst. Wer sich von Angst und Sorge treiben lässt, lebt emanzipiert von Gott. Angst und Sorge sind da, aber sie sind in ihm aufgehoben, in dessen Namen wir Gott darum bitten sollen, dass wir mit diesem unseren Leben, wie es nun einmal ist, umgehen sollen. Im Gottesdienst erleben wir immer wieder, dass wir in seinem Namen beten, bewusst oder unbewusst. Auch heute werden wir das nachher wieder tun. Ich gebe zu, ich habe mich selbst mal dabei untersucht, zurückblickend, ach wie umständlich leite ich das manchmal ein. Ihr kennt diese Formulierung auch von mir, wir beten nun so, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Oder Jesus hat uns erlaubt, zu Gott wie zu einem Vater zu sprechen. Das ist alles richtig. Aber beten wir doch nachher einfach mal in Jesu Namen so: Vater unser, der du bist im Himmel. Wir haben es ja auch schon so gesungen. Vater unser. Da wird nämlich auf einmal deutlich, die Distanz zwischen Gott und mir, die gibt's gar nicht. Vater unser. Unmittelbarer, direkter, kann man jemanden doch gar nicht ansprechen. Wie sagt Frau Sachs? Nur ein Gebet von uns entfernt. Fassen wir Rogate zusammen. Jesus spricht, ihr könnt in meinem Namen beten. Ihr könnt euch an Gott wenden. Ihr könnt gemeinsam gegen eure Angst anbeten und mit diesem Gebet in die Erfahrung teilen, dass Gott euch gibt, was ihr braucht. Was ihr braucht. Was für eine Macht des Gebetes bei aller anderen Ohnmacht, die wir empfinden. Wenn wir auch sonst nichts leisten können, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, wenn der Körper nicht mehr mitspielt, wenn wir kurz vorm letzten Atemzug sind, dann hat das Macht, das Gebet die größte Macht, die wir uns vorstellen können. Der Herr segne deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Und das nichts ist. Naja, klar, vor Jahren und immer mal wieder fragt einen dann mal jemand, auch hier in der Gemeinde schon, nicht aus diesem Kreis, aber natürlich auch hier in Bad Schwalbach, diese ganzen Gebete, nützen die überhaupt irgendwas? Was soll man dann selber formulieren? Ich bediene mich dann gerne der Worte Martin Luthers, besonders gerne zweier Zitate. Lasst uns beten, als könnten wir nichts tun. Aber sofort anschließend so handeln, als wenn wir nicht so gebetet hätten. Lasst uns so beten, als könnten wir gar nichts tun. Aber so handeln, als hätten wir so nicht gebetet. Und ein zweites Zitat. Gott braucht unsere Gebete nicht. Wir aber brauchen diese Gebete, weil unsere Seele Atem holen muss. Gott braucht nur eins, dass wir uns ihm zuwenden, weil er uns immer schon zugewendet lebt. Wir können, wie gesagt, leider nicht beweisen, was die Gebete bewirken, beziehungsweise dass sie etwas bewirken. Tröstlich ist aber immer nur ein bisschen, dass der andere das Gegenteil nun mal auch nicht beweisen kann, hilft aber nicht. Mich berührt es im Gegenteil immer mehr, wenn jemand zu mir sagt, bitte beten Sie für mich. Das ist sehr ernst zu nehmen, weil hier drückt jemand aus, dass ihm seine eigenen Gebete entweder nicht genügen oder er sich nicht mehr in der Lage sieht oder das Vertrauen selber nicht mehr hat. Aber das noch drauf hat, wenn du es noch hast, dann bete für mich. Ganz wichtig. Wir Freikirchler haben es nicht so mit dem stellvertretenden Glauben anderer. Das hat auch seine Gründe. Aber im Gebet kann das mal sehr wichtig sein, denn der andere kann vielleicht nicht sprechen oder er ist so am Ende, dass ihm die Worte ausgehen oder er das Gefühl hat, das ist nicht mehr ehrlich, nicht mehr zutreffend, was ich sage. Dann ist es ganz wichtig, wenn er jemanden findet, der für ihn betet, möglichst in seiner Gegenwart. Und ist doch klar, dass wenn dann der Pastor in einem Trauerhaus danach fragt, so am Schluss, ich möchte gerne mit euch beten, möchte auch jemand von euch, dass dann sofort ein Kopfnicken, Schütteln kommt und bete du. Trotzdem wichtig, danach gefragt zu haben. Und dann beten wir selbstverständlich für den anderen mit, dem jetzt der Atem zu flach geworden ist. Weil das wieder zu theatralisch ist, möchte ich wieder mit einem flapsigen Text kommen. Gebete wirken in der Tat, das wussten nämlich offenbar auch zwei, die in einen heftigen Streit miteinander geraten waren. Und dann sagt der eine, ich bete für sie, dass sie das endlich einsehen. Und der andere reagiert, das verbitte ich mir, das haben sie zu unterlassen, denn ich weiß, das kann wirken. Gebete wirken. Nicht nur dann, wenn es eng ist, sondern wenn wir im tiefsten Vertrauen unsere Seele fallen lassen, in Gottes Hände, in jeder Lebenssituation. Beim Spaziergang heute Nachmittag, wenn Gott uns schönes Wetter geht, genauso wie bei einem kurzen Stoßgebet in der Wahlkabine, wo auch immer. Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Wenn Jesus auch alle die Seinen in seiner Sichtbarkeit und unmittelbaren Spürbarkeit verlässt, er sagt ihnen zugleich, im Gebet sind und bleiben wir Gott nah. Mag die Distanz zwischen Gott und Menschen auch manchmal im Leben scheinbar unüberwindbar sein oder so empfunden werden? Ja, als Gottesferne. Oder denken wir an Jesus selbst am Kreuz, als Gottverlassenheit. Das können wir mal empfinden. Das kann uns passieren. Das ist sogar unserem Herrn passiert. Wer sind wir, dass uns das nicht passieren könnte? Aber selbst dann wissen wir, das Gebet bleibt dann vielleicht nur noch ein Sehnen, ein ganz schwaches Anklopfen, ein zögerlich zweifelndes Suchen. Und das ist sehr, sehr viel. Das kann mehr sein, als du und ich manchmal denken. Das Gebet ist nämlich der Atem der Seele. So wie wir Luft zum Atmen brauchen, so braucht unsere Seele das Gebet, um nicht zu verwelken. Ganz ehrlich, wir können doch gar nicht anders, als immer wieder neu uns Gott zuzuwenden und dabei zu erfahren, Gott ist tatsächlich immer nur ein einziges Gebet von uns entfernt. Es will nur gesprochen werden. In diesem Sinne, Rogate.